Hallo Marlene.
Hallo Max.
Willkommen zu Kopf hoch.
Technologien im Griff und nicht im Weg.
So ist es. Marlene, worum geht's heute?
Ja, wir nehmen heute eine Folge auf. Es geht heute um digitale Seniorinnen. Menschen im Alter, die natürlich jetzt auch vor der Situation stehen, die natürlich einfach Medien nutzen, die auch bei Behördengängen immer wieder vor vielleicht Herausforderungen stehen oder auch nicht, die auch mit Fake News und so weiter konfrontiert sind. Und darüber möchten wir heute mal sprechen. Wir haben eine Gästin hier, die uns, glaube ich, all die Fragen, die wir haben und die wir uns auch vorher gestellt haben, sehr gut beantworten kann. Wir sprechen heute mit Edith Ziemöhl. Edith Ziemöhl leitet die Servicestelle Digitale Seniorinnen am Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation. Sie ist Psychologin, sie ist ausgebildete Erwachsenenbildnerin und sie ist aber auch Medientechnikerin. Das heißt, sie deckt eben da unterschiedliche Aspekte ab, also einerseits eben die psychologischen Aspekte, dann auch die technischen Aspekte. Und Edith, du beschäftigst dich jetzt seit über 20 Jahren damit, ältere Menschen für die digitale Welt zu begeistern und sie dabei auch zu begleiten.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen.
Hallo. Vielen Dank,
Dass du dir die Zeit nimmst.
Also wir starten mal rein. Edith, seit 20 Jahren beschäftigst du dich jetzt eben damit, das ist eine lange Zeit. In der Zeit ist auch sehr viel passiert. Also es hat sich technisch sehr viel getan, auch in einer großen Geschwindigkeit. Wie war das jetzt so? Also wie kommt man da eigentlich mit? Also es ist ja teilweise so, dass wir schon oft auch nicht mitkommen und dann gibt es ja auch nur eher so diesen, sind es Vorurteile oder ist es auch einfach so, dass man zum Beispiel sagt, das ist natürlich jetzt die Generation, die halt älter ist, die kommen natürlich noch schwieriger mit. Wie hast du das wahrgenommen in den letzten Jahren?
Alles richtig mal, ja. Also es gibt natürlich einen wahnsinnig raschen Entwicklungsaufschwung an Technologien, an Geräten, an Anwendungen. Es bleibt ja nicht nur dabei, dass wir sagen, vor 20 Jahren haben wir mit Bildschirm und Tastatur das Auslangen gefunden. Sprich, wir haben erklärt, was ist eine erste, zweite Brettbelegung auf der Tastatur und das war es. Wir haben heute Tablets, wir haben Smartphones, Internet. In den ersten Schulungsräumen hatten wir kein Internet, keine Internetschulung, war noch weit entfernt. Und ja, Personen, die später erst einsteigen in die digitale Welt, haben damit es wirklich schwer einzusteigen und, wie wir alle, auch mitzuhalten. Das ist ganz evident, das zeigt sich in vielen Bereichen, weil wir heute, wenn jemand heute einsteigt, wenn Personen 60, 70 oder 80 sind, dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ja, wir lernen zuerst das Gerät kennen, danach schauen wir uns die Anwendungen an und danach kommt Betrug im Internet, Sicherheitsthemen, sondern wir haben viele Themen, die gleichzeitig aufgebaut werden müssen. Und ja, Ältere können lernen, das ist nicht das Thema, das ist ein Mythos, dass man im Alter nicht mehr Neues lernen kann, aber es ist viel.
Das ist vielleicht ein guter Anschluss zu der nächsten Frage. Was sind denn die häufigsten Irrtümer, die Jüngere über oder die sozusagen jetzt grundsätzlich ältere Internetnutzerinnen haben oder sozusagen die, denen sie ausgesetzt sind, wenn es ums Thema digitale Realität, digitales Lernen oder überhaupt Digitalität geht? Was sind da die häufigsten Irrtümer in deiner Erfahrung?
Also Irrtümer ist Irrtümer, Vorurteile.
Genau, vielleicht sozusagen Irrtümer, ein bisschen missverständlich im Sinne von, was sind denn gar nicht
die
so sehr
Zuschreibungen
Irrtümer,
vielleicht?
Ja, Zuschreibungen, genau.
Zuschreibungen, glaube ich. Weil das ist das, womit Senioren und Seniorinnen kämpfen. Ja, nämlich mit den einerseits Altersbildern, die teilweise wirklich auch veraltet sind. Weil wir haben natürlich in der Zielgruppe, es ist immer die Frage, wann ist mein Senior, wann ist meine Seniorin? Wenn wir es jetzt hier mal ganz vereinfacht sagen, also ab 60, Wobei, bin da nicht ganz der Meinung, weil Personen, die heute 60 sind, müssten eigentlich alle gesetzlich noch arbeiten. Und solange man im Berufsleben steht, wird der Begriff Seniorin, Senior eigentlich nicht anerkannt von den Personen. Ja, aber machen wir es jetzt einmal für hier vereinfacht 60 plus. Wir haben in der Zielgruppe natürlich Personen, die bereits 30 Jahre vielleicht in irgendeiner Form am Computer gearbeitet haben, die ihre Smartphone kompetent und souverän nutzen, die sich in der digitalen Welt bewegen. Also das ist ein großes Vorurteil, dass man sozusagen pauschal sagt, ältere Menschen können digitale Geräte nicht bedienen, sie sind langsam, sie kennen sich nicht aus, sie wollen nicht mehr lernen. Ja, das ist auch etwas. Und in vielen Köpfen, ihr kennt es vielleicht noch den Satz, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht nimmer oder so. Mhm. Das ist ja eines der ganz schlimmen Zuschreibungen und die wirklich falsch sind. Ja, unser Gehirn ist bis ins hohe Alter lernfähig. Ja, es verändern sich die Aufmerksamkeit, die Aufnahmeschnelligkeit. Aber was mal gelernt wurde, wird gut behalten. Ja, und was auch dazu kommt, ist, was wir müssen wir uns ein bisschen in die Lebenswelt eindenken. Diese Personen lernen nicht mehr für die Schule, für eine Person, für Weiterkommen im Beruf. Sie lernen nur für sich. Das heißt, alles, was nicht unmittelbar einen Nutzen im Alltag hat, ist uninteressant. Und das wird oft ausgelegt als Desinteresse. Also die interessieren sich nicht mehr dafür, wie ich als Enkelsohn, Enkeltochter Gaming mache oder warum mich das so fasziniert, Social Media, ja, weil das eben eine Welt ist, die für die Senioren, Seniorinnen nicht die Wichtigkeit hat. Aber das wird halt dann falsch ausgelegt, das Desinteresse und die Oma oder die alte Tante, je nachdem, möchte das nicht mehr. Das stimmt so nicht.
Ja, das bringt mich ja schon zur nächsten Frage. Was sind denn so konkrete Alltagskompetenzen? Also was muss man dann jetzt eigentlich wirklich können dann in diesem Alter? Und was ist optional?
Das hängt natürlich vom Alltag der Person ab.
Ja,
also keine Gruppe ist so heterogen wie die Zielgruppe der Älteren, weil wir haben ja da Generationen fast drinnen. Ja? Also wenn man von 60 bis 100 jetzt schaut, es wäre ja falsch zu sagen, die haben alle den gleichen digitalen Alltag und die Alltagssituationen sind sehr unterschiedlich. Aber um es jetzt doch einmal festzumachen, also was sind die digitalen Alltagskompetenzen, die ich beherrschen sollte, um an der digitalen Welt und damit auch an der gesamten Welt teilzuhaben, sind einerseits Kommunikationsfähigkeiten auf digitalem Weg, das ist ganz wichtig. Ich muss Informationen suchen können und finden und ich muss sie bewerten können, also ganz wichtig. Ich muss mich auch mit Quellen auseinandersetzen, Medienkritik etc. Also das sind alles ganz wichtige Themen. Und großes Thema ist selbstverständlich sicherer Umgang im Internet. Also das heißt, ich muss über Betrugsfallen Bescheid wissen. Ich muss wissen, wo gebe ich meine Daten bekannt, warum, wer braucht die. Dann natürlich, ich muss mein Gerät bedienen können, egal welches. Also die schlichte Bedienung des Geräts. Und ich sage, optional sind all die Themen, die dann vielleicht unterschiedlich sind. Also wenn jemand sagt, ich interessiere mich sehr für Kultur und möchte das Museum in New York online besuchen, die haben sehr gute Online-Führungen. Gut, dann muss ich mir halt schauen, wie nehme ich an Online-Meetings teil, dann brauche ich die Ausstattung dazu. Ich würde sagen, optional ist alles das, das mich dann weiter in die digitale Welt hineinführt. Alles andere sind Basiskompetenzen, die ich ja grundsätzlich brauche, egal ob ich mich dann hobbymäßig oder vielleicht auch Fortbildung, ich mache vielleicht noch eine Fortbildung online oder suche mir auch kostenlose Fortbildungen. Da gibt es ja dann ganze Bandbreite, was ich mit diesen Grundkompetenzen dann in der digitalen Welt.
Also eigentlich kann man sagen, all die Dinge, die eigentlich auch für jüngere Menschen zählen, zählen auch für ältere Menschen. Und also so jetzt übersetzt, weil du hast gesagt, im Prinzip, es geht um, wie kann ich Kommunikationsfähigkeiten aufbauen in der digitalen Zeit. Es ist so, bis jetzt würde ich ganz überspitzt sagen, eine Nonanä-Sache im Sinne von, wenn du heute digital oder wenn du heute Anschluss haben möchtest, dann funktioniert es halt viel digital. Dann geht es gleichzeitig, wie werde ich eine mündige digitale Bürgerin im Sinne von, wie kann ich Fake News von normalen News unterscheiden? Wie kann ich Informationen bewerten? Wie kann ich Informationen finden? Wie kann ich dazu die Geräte bedienen? Also das sind ja, würde ich sagen, Dinge, die jetzt nicht nur für Seniorinnen gelten, sondern grundsätzlich jedem angeraten sind, im Internet sinnvoll zu tun. Interessant fand ich, was du gesagt hast, dass keine Gruppe so heterogen ist wie die Seniorinnen und gleichzeitig passiert das Gleiche, was beim Social-Media-Diskurs passiert. Es kommt halt aus einer recht homogenen Gruppe, nämlich der 30 bis, würde ich sagen, 45, 50-Jährigen, die sozusagen diesen Diskurs führen oder die, sagen wir mal, homogener sind wahrscheinlich als die Gruppen, die es betrifft, in dem Fall die Seniorinnen, wo ich sage, dass eigentlich die Begrifflichkeit Seniorin oder Social Media so viele Dinge in sich vereint, dass ich da zu wenig Differenzierung habe, um eigentlich abzubilden, was sind denn die tatsächlichen Bedürfnisse von jemandem, der, sagen wir mal, 62 ist, zu jemandem, der 85 ist. Da würde ich sagen, sind dann doch die Dinge ganz unterschiedlich. Wenn man sich überlegt, dass eigentlich das Arbeitsleben so lang ist, wie der Teil, der heute Rente ist, ganz oft, oder Rente, man sieht das aus Deutschland, die Pension ist, sozusagen öffnet es einem ja die Augen zu sagen, es gibt nicht den Senior, die Seniorin, sondern es gibt sozusagen viele verschiedene. Würdest du dem zustimmen oder das so nochmal bestätigen können?
100%, ja. Und das ist genau, was letztendlich auch viele Aktionen oder Projekte ganz schwierig macht, weil man das dann sehr gerne eben wirklich in ein Paket schnüren möchte. Man macht zum Beispiel viele Einsteiger, Einsteigerinnenkurse, weil man sagt, ja, die ganzen Senioren, Seniorinnen sind eine digitale Fit und wir wollen ja was dagegen tun. Wir bilden viele, Anfängerkurse. Ja. Wir haben aber viele Seniorinnen, die über das schon hinaus sind, die eigentlich eine Unterstützung bräuchten beim Weitergehen. Ja, jetzt kann ich mein Gerät bedienen, bin ungefähr auch gut dabei zu erkennen, was da reinkommt, ob das jetzt ein Spam ist oder ob das jetzt eine Fake-Nachricht oder eine Fake-SMS mit Hashtag Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Hab das alles geklärt und möchte aber weitere Schritte machen. Ich möchte vielleicht Online-Shopping machen, ich möchte Online-Banking machen, ich möchte Behördenwege abwickeln, gerade in Österreich ID Austria, großes Thema. Das sind noch keine selbsterklärenden Themen, wenn ich die Grundkompetenzen habe. Gibt auch dafür Angebote, ja. Aber da muss man halt sehr differenziert dann wieder schauen, weil dann beginnt das, was wir eigentlich zum Beispiel beim Sprachlernen sehr gut haben. Da gibt es eine Einstufung und niemand, der 2 Semester Englisch Grundlagen gemacht hat, wird wieder in A1 eingestuft oder angefangen, ja. Aber bei den digitalen Angeboten wird oft auch ein bisschen übertrieben, was man alles lernt und was man alles nach 3 Stunden kann. Aber es wird auch im Vorfeld oft nicht die Beratung angeboten, okay, was können Sie schon und was brauchen Sie genau? Ja, also und
interessant, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, weil interessant ist ja auch zu sagen, es ist ja wahrscheinlich auch sehr individuell, was Altern angeht, oder sagen wir mal, bis zum gewissen Grad ist es auch so, dass jemand, der robust 70 ist, anders sozusagen aufgestellt ist, was Lernfähigkeit angeht, als jemand, der mit Krankheit zu kämpfen hat und vielleicht 63 ist. Das heißt sozusagen, diese Kohorte zu bilden, Seniorinnen als solche, ist ja total missführend, genauso wie die Kohorte zu bilden ist Eltern, wenn ich sozioökonomische Hintergründe weglasse, zu sagen, ja, Eltern haben folgende Herausforderungen. Naja, wenn ich Millionärin bin, habe ich wahrscheinlich andere Herausforderungen, jemand als der von sozusagen Alleinerziehenden und von Mindestlohn lebt. Also das heißt, obwohl ich die Gemeinsamkeit Eltern habe. Ich habe Themen, die sind gemeinsam, ich habe aber auch Themen, die sehr unterschiedlich sind. Und genau gleich ist es ja auch bei dem Thema Seniorinnen und digitale Bildung. Jetzt hast du was ganz Interessantes gesagt, was ich glaube, dass wir auch für uns gut mitnehmen können, anstatt zu sagen, ja, wir haben als Familie und so weiter die Herausforderung, glaube ich, geht ja auch viel um das, wie digital fit bin ich. Also sozusagen diese Art digitale Fitness zu bewerten. Vielleicht kommen wir mal auf die jetzt zu sprechen, weil es schon gefallen ist, so Thema Fake News und so weiter und so fort. Wir haben ja im Vorfeld, im kurzen Vorgespräch, haben wir über dieses Thema gesprochen. Ja, es gibt zwei Diskurse oder sozusagen es gibt den Diskurs zwischen den Fachpersonen oder den Menschen, die sich fachlich auseinandersetzen mit digitaler Bildung im Seniorinnenbereich oder in der Kohorte der Seniorinnen. Und dann gibt es den Diskurs, der medial geführt wird. Wie siehst du da die Unterschiede? Gibt es da Unterschiede? Und wenn ja, wie stellen sich die da aus deiner Erfahrung?
Es kommt immer ganz drauf an, aus welcher medialen Ecke sozusagen hier gesprochen wird. Wir haben vor kurzem das Thema Handysucht bei Älteren gehabt. Sehr reißerisch teilweise auch aufbereitet, so nach dem Motto, nach den Jugendlichen haben wir jetzt das Problem auch bei den Älteren und müssen wir da jetzt nicht unsere älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen schützen oder eben diese Elterngeneration, um Gottes Willen, jetzt muss ich mich nicht nur bei den Kindern drum kümmern, dass sie das Handy beim Esstisch weglegen, sondern jetzt hat auch meine Mutter oder mein Vater beim Sonntagsessen auch noch das Handy dauernd in der Hand. Also das sehen wir in der Praxis beziehungsweise aus der fachlichen Perspektive sehr anders. Also wir haben jetzt natürlich keine Studie, ja, weil das ist ganz schwer zu erheben. Aber kurze Umfragen haben schon ergeben, dass es maximal Einzelfälle sein können. Was aber sehr trotzdem notwendig ist, dass in der Familie selbstverständlich über den Gebrauch von digitalen Medien diskutiert werden muss. Ja? Sowohl, was ist, wenn die Enkelkinder bei der Oma, beim Opa sind, gibt's Leitlinien, gibt's keine. Also, aber das muss innerfamiliär sicher diskutiert werden. Und die Diskussion oder diese, wenn so Einzelbilder die Runde machen in den Medien, dass jetzt plötzlich die so alle Senioren können nicht umgehen, plötzlich sind sie handysüchtig. Also da stimmt ja irgendwas nicht dann mit der Berichterstattung, weil zuerst sind die alle offline und plötzlich sind sie handysüchtig, also dazwischen passiert ja irgendwas. Und es schadet im Prinzip den Senioren und Seniorinnen, wenn so Einzelfälle medial, egal jetzt in welche Richtung, aufbereitet werden. Auch wenn, letztens erst ein Artikel wieder gelesen, jetzt ist ja das große Thema Senioren, Seniorinnen und KI. Ja, dann wird irgendeine Person interviewt und die steht dann großer Aufmacher in der Zeitung, davon will ich nichts wissen. Das stimmt nicht. Wir haben ganz viele Senioren und Seniorinnen, die ganz interessiert sind. Was ist das? Wo kommt das her? Was kann ich damit machen? Und aber natürlich auch, oje, ich habe Angst. Wie kann ich mich davor schützen? Ja? Also das Interesse, diesen Personen abzusprechen, ist ganz schlimm und das passiert bei so Einzelfällen, egal jetzt in welche Richtung dann medial etwas aufbereitet wird. Und was wir dann schon auch sehen, ist, dass letztendlich durch sehr viele Themen, die dann so medial durch den Blätterwald oder auch durch den digitalen Infowald marschieren, dass die Leute, die so an der Kippe stehen und sagen, ich glaube, ich muss mich weiterbilden, weil es wird sich nicht mehr ausgehen für mich ganz ohne digitalen Kompetenzen, dass wir dadurch so eine, will jetzt nicht da hinein in diese Medienlandschaften negativ sprechen, aber wenn da so Themen aufgemuscht werden, führt es dann bei solchen Personen, das kann das Zünglein an der Waage sein, dass sie sagen, das ist eh alles überfordernd, gefährlich und ich werde es schon irgendwie hinkriegen und ich muss mir das anders, ich habe eh Kinder oder Enkelkinder, dass sie damit eine Selbstständigkeit aufgeben, die im Alter so wertvoll ist, das fällt ihnen ja erst viel später auf.
Ja, ich sehe das, es ist eigentlich auch, glaube ich, auch bei Kindern und Jugendlichen so, wird halt auch wieder ganz viel über diese Gruppe gesprochen, es wird ganz wenig mit dieser Gruppe gesprochen und es ist auch eine heterogene Gruppe natürlich. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer kleinen Gruppe spreche, dann ist die andere Gruppe wahrscheinlich wieder ganz anders aufgestellt, die hat wieder ganz andere Fähigkeiten, auch ganz andere Interessen. Und auch was Studien betrifft, das haben wir jetzt auch schon gesehen, Max, bei den letzten Malen, die Studien, die es jetzt auch so über Kinder und Jugendliche gibt und über die Mediennutzung, ist ja, das sind ja jetzt auch, also dass die Studienlage zwar gibt es viele, aber das, da wird ja jetzt dann auch noch viel mehr geforscht oder muss noch viel mehr geforscht werden, weil einfach auch Aussagen getroffen werden, ja, die eigentlich so teilweise ja gar nicht richtig halten. Das ist jetzt eben, genau, wir haben jetzt eben auch gesagt, wir möchten unbedingt eben dann auch diese Sichtweise eben der SeniorInnen, weil ich muss ehrlich zugeben, ich bin da selber teilweise mit Vorurteilen, glaube ich, reingegangen in dieses Thema. Man glaubt ja dann auch immer wieder, ja, genau, man hat ja Eltern und man hat ja Großeltern und man sieht das ja, wie es da läuft und schließt dann natürlich darauf.
So funktioniert es bei SeniorInnen einfach.
Ja,
ne?
Genau.
aber, Learning hat man als man ist in der Familie und meint dann, ja, Seniorinnen kenne ich, meine Eltern.
Ja, genau.
Oma, Opa ist mein Bild von Seniorin. Ja.
Da kenne ich mich aus, genau. und deswegen, ja, finde ich es einfach total wichtig, dass es eben auch diese Servicestelle digitale Seniorinnen gibt. Was macht ihr jetzt eigentlich in dieser, wie nennt man es, Servicestelle? Ist es das ein Projekt, das ist ja keine klassische, irgendwie so eine Computerschule oder ein direkter Ausbildungsort, sondern ihr geht's das ja anders an, oder Edith?
Genau. Also, das ist ein Irrtum, der bei uns oft landet. Wir machen keine direkten Schulungen für Senioren und Seniorinnen. Was wir machen, wir unterstützen Bildungseinrichtungen, Trainer, Trainerinnen, Ehrenamtliche, alle Personen, die in der digitalen Seniorinnenbildung tätig sind. Das ist ein besonderer Kreis, weil das ist ja kein, so wie in Schule, sondern das ist ja etwas, was privat oder eben einzelne Organisationen sich sozusagen auf die Fahnen schreiben. Wir unterrichten auch Senioren und Seniorinnen. Und das sind ganz unterschiedliche Organisationen von wirklich großen Bildungsangeboten, wie zum Beispiel die Volkshochschulen bis hin zu katholischen Bildungswerken, aber auch ganz viele Ehrenamtliche, ja, die digitale Seniorinnen schulen. Und was wir tun, ist einerseits, wir bilden Trainer und Trainerinnen aus, wir bilden auch Digitalbegleiterinnen aus. Das ist sozusagen, Trainer-Trainerinnen-Ausbildung heißt, danach kann ich tätig werden. Ja, also ich möchte das als mehr oder weniger als Business oder also auch Zweitbusiness, je nachdem, betreiben. Die Digitalbegleiterinnen haben ein bisschen einen anderen Fokus. Da setzen wir auch jetzt nicht voraus, dass die schon technisch ganz fit sind. Die werden also sozusagen Aufbau eigener digitalen Kompetenzen oder erweitert. Und die sollen in ihrem Umfeld wirksam werden. Weil was wir wissen in der digitalen Seniorenbildung, es sind ja die wirklich erfolgreichsten Projekte oder Maßnahmen der digitalen Seniorenbildung sind wohnortnahe und sehr individuell. Das heißt, das können die großen Bildungseinrichtungen ja oft nicht leisten, weil die haben sagen Montag 9 bis 12 gibt es einen Kurs. Du kannst in der Zeit nicht, Pech gehabt. Ja. Also ich brauche auch sehr oft das Einzelsetting in der Zielgruppe, weil die Fragen ja sehr individuell sind. Jetzt haben wir gerade gehört, die Gruppe ist so heterogen. Und es ist wirklich so, wenn man in Kurs mit 10 Leuten sitzt, es ist der Nachbar vollkommen egal, was ich für Frage habe. Es ist nur wichtig, auf meinem Handy habe ich gerade das Problem. Das heißt, und jetzt habe ich schon gesagt, nur was Nutzen bringt, interessiert die. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das ist, wenn da 10 Senioren sitzen und jeder hat eine andere Frage, auf seinem Handy, das ist eine Herausforderung.
Es ist mehr Supportline als Kurs dann eigentlich.
Genau, ja. Also das ist ganz schwierig. Und so diese 1:1 oder in Kleingruppen arbeiten, wo man schon ein bisschen mithören kann, betrifft mir das doch auch, die WhatsApp-Einstellung zum Beispiel. Das sind eigentlich die erfolgreichen. Und dafür brauchen wir Personen, die einerseits gut ausgebildet sind, natürlich technisch, auf digitale Alltagskompetenzen. Wir brauchen jetzt keine High-End-Programmierer, Techniker, Technikerinnen, sondern wirklich zu sagen, was brauchen die Leute im Alltag? Und das andere ist, dass man sagt, okay, wie gehen methodisch didaktisch vor? Wie funktioniert Lernen im Alter etc.? Also, großes Thema Ausbildung bei uns. Diese Trainer, Trainerinnen, Digitalbegleiterinnen, alle, die bei uns andocken, werden dann in einem Netzwerk, in einem freien, vertragsfreien Netzwerk bei uns gebündelt, werden auch weiter mit Ausbildungen und Weiterbildungen übers Jahr versorgt. Dann machen wir viele Materialien, die kostenlos auf unserer Webseite verfügbar sind. Also wenn da gerade wer zuwacht, www.digitaleseniorinnen, alles zu verwenden, was dort auch angepriesen wird. Was wir auch haben, ist ein Gütesiegel, damit Konsumenten, Konsumentinnen auch wissen, ah, der Trainer, das Angebot, das ist wirklich geprüft worden. Da habe ich mit Leuten zu tun, die sich wirklich mit mir als Seniorin oder Senior auseinandergesetzt haben und dementsprechend auch anders unterrichten, als es vielleicht am Wifi-Kurs in der beruflichen Bildung ist. Und wir haben dann auch noch die Aufgabe, und die mache ich eben besonders gern, Öffentlichkeitsarbeit, Bewusstseinsbildung, Arbeiten an neuen Altersbildung, Teilnehmen an Fachtagungen, Stakeholder-Prozesse. Wir dürfen auch immer, wir sind auch immer eingeladen bei unterschiedlichen Projekten, wo vielleicht das Wissen, wie machen wir das mit den SeniorInnen im digitalen Bereich, nicht grundsätzlich da ist, dürfen wir dann mitarbeiten. Und ja, so ergibt es dann eine ganz runde Geschichte und es ist viel projektorientiert. Also sprich, es hat einen Anfang und ein Ende. Das macht uns manchmal halt schon das Leben ein bisschen schwerer, weil wir sagen, gerade in der digitalen Seniorenbildung, wir müssen schauen, dass die Angebote wirklich nachhaltig verfügbar sind und nicht nur immer ganz kurz. Und das gilt auch für die Angebote in Schulungen. Großes Problem, es wird in irgendeiner Gemeinde ein Semester was angeboten, wird nicht ausreichend gebucht, nächsten Semester ist es wieder weg. Senioren, Seniorinnen brauchen manchmal ein paar Durchgänge, bevor sie sagen, ach, jetzt melde ich mich an.
Nicht nur Seniorinnen und Senioren.
Ja.
Jetzt haben wir ja schon über die Themen gesprochen, die sozusagen vielleicht ein bisschen oder irreführend sind, im Sinne von auf einmal sind, also keiner von den Seniorinnen ist digital vorhanden und auf einmal sind sie alle abhängig, also diese Handysucht und so. Jetzt gibt's aber bestimmt auch Themen, die der Wahrheit entsprechen, die man so landläufig kennt. Wo würdest du denn sagen, was sind denn eigentlich so die Themen oder die Herausforderungen, wo ihr aus der Erfahrung sagt, ja doch, das ist ein Problem, das sehen wir immer wieder, da braucht's mehr Kompetenzen, da müssen wir aufholen bei der Bildung von der Gruppe im digitalen Umfeld?
Ein Thema ist sicher alles, was so rund um Sicherheit im Netz geht. Ja, also auch wieder schwer, aber teilen wir es mal in zwei Gruppen. Wir haben ältere Personen, die grundsätzlich sehr misstrauisch sind. Ja, die haben ja auch im Analogen schon früher an der Tür die Leute gehabt, die was verkaufen wollten. Viele nehmen dieses Misstrauen durchaus in die digitale Welt mit. Also alles, was ein bisschen komisch ist oder zu unglaublichen Preisen angeboten wird, ich sage immer, da hat die Gruppe der älteren Menschen so ein Plus, ja, weil sie aufgrund der Lebenserfahrung schon gemerkt haben, es wird uns nichts geschenkt. Und niemand hat was zum Verschenken. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe ist aber vielleicht die, die so erfreut und so enthusiastisch in diese digitale Welt und ihre Möglichkeiten startet und mehr oder weniger alles links und rechts vergisst. Ja, also da wird herumgeklickt, da wird super, da wird was verlost, da ist unten zwar Abo-Falle sichtbar, aber wenn ich das nicht weiß, ja, freue ich mich, dass ich jetzt, weiß nicht, war vorher, ist schon ein bisschen her, kostenlose Tickets für Zoo-Jahreskarte, ja, war fake, war nicht leicht zu erkennen, muss man auch sagen, aber da ist dann so diese Freude drüber, dass man da ein Schnäppchen gemacht hat im Internet, weil das hört man ja, im Internet ist alles billiger, ja, stimmt wiederum für die Bahnkarten, muss man wieder sagen, ja, ist ja auch nicht ganz falsch. Also da muss man sagen, da müssen wir schauen, dass sie wirklich auch die Muster erkennen, nur mehr zwei Stück verfügbar etc. Also da hilft Wissen. Ja, also damit ich mich sicher im Internet bewegen kann, da hilft Wissen und das muss man ja auch laufend erneuern. Ja, Betrüger, Betrügerinnen werden ja auch immer einfallsreicher, geschweige denn jetzt mit KI, Voice-Cloning. Das muss ich wissen, dass das vielleicht nicht meine Tochter sein kann, auch wenn die Stimme so klingt. Wenn ich das nicht weiß, komme ich ja gar nicht auf die Idee. Ja, und ich glaube, da sind wirklich laufende Schulungen notwendig. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sage, naja, ich habe ja eh einen Kurs gemacht und ich kenne mich eh aus. Und ich glaube, das ist, was die Leute sehr ermüdet oder sehr überfordert. Jetzt habe ich mich schon mal damit beschäftigt und jetzt ist ein Update da. Ich kenne mich schon wieder nicht aus. Ja?
Schaut also wieder anders aus. Gut, aber ja, da muss ich sagen, es betrifft auch wieder nicht nur Seniorinnen und Senioren, es geht mir genauso. Es gibt ein neues iOS-Update und man denkt sich, ich bin auch an dem Punkt, wo ich sage, es war schon das alte schön, jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Also da würde ich sagen, die Ähnlichkeiten gibt's ja wahrscheinlich zwischen den Kohorten.
Gibt's auf alle Fälle, nur der Umgang damit ist ein anderer.
Mhm.
Also wir würden sagen, ja, aber Updates braucht's, weil das ist sinnvoll und ich finde mich schon zurecht, weil ich die Prinzipien verstanden habe. Mhm. Weil ich sage, jedes Icon ist jetzt, schaut halt jetzt ein bisschen anders aus, weil wir haben jetzt ein neues Icon beim Update. Für Senioren, Seniorinnen oder für Personen, die nicht sehr routiniert sind, sondern die nur ihre Wege sozusagen wissen und nur das genau haben und eben sozusagen das Verständnis dafür nicht aufbringen, warum schaut das schon wieder anders aus? Sie können ja oft nicht unterscheiden, war das das Update oder habe ich was verstellt? Ja, wir sagen, wieder ein Update. Für Sie, na, jetzt höre ich auf. Das mache ich
kaputt gemacht, sozusagen. Ja. Ich war hier nicht drin in dem Menü, ich kenne das gar nicht. Ja.
Genau, ich habe da nicht herumgedrückt. Und ja, das richtig. Stimmt mir dann noch dazu.
Ja, in dem Fall stimmt, ja, richtig. aber das ist ein ganz guter Punkt, den du aufbringst bei dem Thema Workshop an Schulen. Oder eine der Sachen, auf die ich immer wieder poche, bei diesen grundsätzlichen Kompetenzvermittlungen. Es, glaube ich, braucht so was wie eine digitale Genese im Sinne von, dass ich verstehe, wie Systeme entstehen, digitale, wie sind sie entstanden, warum gibt es eine grafische Benutzeroberfläche, was sind die Prinzipien dahinter, was ist eigentlich wie baut sich ein Computer auf, dass ich verstehen kann, aha, okay, hier sind Dinge, die ich als Nutzerin bedienen kann und hier wird's gefährlich, Achtung, hier betrete ich entweder Dinge, die mich täuschen sollen oder technisches Terrain, in dem ich mich nicht mehr auskenne, wo ich sagen muss, okay, hier ist sozusagen meine Kompetenzebene überschritten. Und ich glaube, dazu braucht es so eine Art digitale Genese im Sinne von, wie bin ich dorthin oder wie kam ich dorthin? Und deshalb auch eine der Forderungen, die, das ist jetzt was Individuelles, also das würde ich jetzt, ich spreche jetzt da nicht für unseren Podcast im Gesamten, aber so dieses Kinder durchzubegleiten in das, was ist eigentlich ein Computerbetriebssystem, was ist eigentlich eine GPU, was sind eigentlich eine CPU, was sind da die Unterschiede, wie bin ich dorthin gekommen, dass ich jetzt im Prinzip bei einem Gerät lande, was mir Rechenleistung, wie ich gebraucht habe, um auf den Mond zu fliegen, jetzt im digitalen Gerät hat. Siehst du das als einen Weg oder ist es schon zu viel, um zu sagen, nee, da sind wir eigentlich schon über den Punkt.
Da fehlt halt die Alltagsnähe dann, oder? Also das ist dann wieder das, wo man dann sagen muss, brauchen wir nicht.
Ich bin ganz bei dir, ich würde mir das wünschen, ja, weil darauf, das wäre so ein sattes Fundament, das ist das Wort, was ich suche, ja, auf dem man gut aufbauen kann. Nur ganz ehrlich, wenn die jetzt in einen 3-Stunden-Kurs kommen und endlich wissen wollen, wie sie das Foto sehen in der Familiengruppe.
Wer hat da die Zeit dazu?
Da kannst du als Trainer das vortanzen und sie werden sagen, interessiert uns eigentlich nicht wirklich. Ja. Brauchen würden sie es, ja, wäre ich ganz dafür, aber das kriegst du nicht mehr unter. Also wir sagen unseren Trainern und Trainerinnen, wenn einzelne Fragen zur Geschichte zum Internet 1991, wer waren wo, erste Apranet etc., ja, wenn jemand Fragen hat, natürlich kannst du es erzählen, aber bitte fangt mit denen nicht an. Ihr verliert die Leute in der ersten halben Stunde.
Ja. Marlene, mach du bitte weiter. ich glaube, das ist jetzt eigentlich ein ganz guter Anschluss zu dem Punkt der Frage, wo würdest du denn sagen, ist es berechtigt, wenn einfach ältere Menschen sagen, hey, nee, da mache ich nicht mehr mit, interessiert mich einfach nicht mehr, es tut mir leid, aber das ist einfach was, wo ich nicht mehr mitmache.
So, den Punkt C eigentlich nicht, solange sie das Gerät bedienen können. Also wenn keine körperlichen, und die Geräte haben sehr viel Unterstützung für das ein oder andere körperliche Manko im Sinn von motorisch oder auch akustisch oder auch fürs Sehen. Also die sind sehr gut in der Unterstützung. Ich würde meinen, wir haben dazu Unterlagen, das ist nicht etwas, was man sich vielleicht selber erarbeitet, aber man kann sich bei der Bedienung der Geräte, wenn es jetzt um körperliche Einschränkungen geht, sehr helfen lassen. Ja, also das würde ich jetzt noch nicht als Punkt sehen. Wo der Punkt wahrscheinlich erreicht ist, wenn ich das kognitiv nicht mehr verstehe. Ja, aber das ist ja dann meistens nicht der Punkt, wo die Person selber sagt, ich rühre das Gerät nicht mehr an, sondern wo es dann wirklich nicht mehr geht. Aber ansonsten, das wäre ungefähr dieselbe Frage, wie wenn man sagt, also ich vergleiche das ja immer sehr gerne. Wir leben heute in einer Welt, wo die digitale Nutzung oder die digitalen Skills so ähnlich sind wie Schreiben, Rechnen, Lesen. Und dann ist die Frage, wann ist es okay, wenn ich selber nicht mehr, wenn ich sage, ich möchte nicht mehr lesen, ich möchte kein Buch nicht mehr lesen oder keine Zeitung oder meine Informationen nicht mehr lesen, dann würde ich meinen, wenn es wirklich von der Aufnahmefähigkeit nicht mehr geht und wenn ich blind bin, dann habe ich halt dann eine, in dem Fall vielleicht ein Screenreader, auch wieder klare Sache, das muss ich bezahlen können, ich muss jemanden haben, der mir das sagt, dass es das gibt, aber ansonsten würde ich das jetzt nicht so festsetzen wollen, also da macht es keinen Sinn mehr. Ich gestehe aber Menschen zu, wenn sie sagen, nein, ich möchte komplett analog leben. Und ich bin auch dafür, wir kennen die Diskussion, es müssen die analogen Zugänge überall erhalten bleiben, bin ich sehr dafür. Aber natürlich muss uns schon klar sein, dass diese analogen Zugänge nicht dieselbe Bandbreite haben wie die digitalen. Also dass Abendstunden vielleicht nur einmal in der Woche irgendwo die Möglichkeit gegeben ist, dass ich hingehen kann und dort analog Informationen hole. Dass ich nicht an jedem kleinen Bahnhof eine Bahnkarte kaufen kann. Das können wir uns heutzutage rein rechnerisch nicht mehr leisten. Dass ich dann dazu jemanden brauche. Ja? Also das ist ja nichts anderes, als wenn ich sage, okay, ich weigere mich, ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht mit dem Auto fahren. Ja? Ich lehne das ab. Da muss ich eben auf andere Wege ausweichen. Ja? Deswegen bauen wir ja nicht die Straßen ab, nur weil keiner mehr mit dem Auto fährt. Ja? Aber die Zugänge sind dann andere. Und dass ich dann dafür Unterstützung brauche, ja. Ist halt dann immer die Frage, ist es die Familie, ist es auswärts? Das machen ja viele.
Oder der Bus in dem Fall.
Ja. Also es gibt Menschen, die sagen, nein, ich mache kein Online-Banking, ich habe keine Bank mehr bei mir im Dorf. Ich muss mir halt, und ich fahre selber nicht mehr mit dem Auto, dann muss ich mir eben organisieren, dass ich dort irgendwie hinkomme. Weil ich will nicht Online-Banking machen. Ich könnte es, aber ich will nicht. Ich sag, da muss man sich ein bisschen dann auch so, weiß nicht, drum kümmern, wie ich mir das Leben regle, ja.
Ja, das ist halt dann schon auch eine bewusste Entscheidung, die halt dann getroffen wird. Aber was ich mir da halt auch frage, aber das ist gar nicht mehr so leicht, also dass du jetzt wirklich sagst, also nur genau, noch analoge Wege. Das ist eigentlich, weiß nicht, also ich weiß jetzt sowieso nicht, wo ich das jetzt eigentlich noch machen könnte. Also da musst du, das erfordert ja auch eigentlich wieder total viel Aufwand und Arbeit, dass du dich jetzt bewusst dagegen entscheidest. Das ist halt, muss man dann halt aufwägen, keine Ahnung. Vielleicht würde es dann doch schneller gehen, wenn ich mich da jetzt doch damit beschäftige und mich dann da einarbeite. Aber natürlich muss man das auch akzeptieren, wenn man einfach sagt, nein, ich mache da nicht mit, ich mag das nicht.
Es gibt dann noch einen Fall und ich finde, da sind wir als Gesellschaft gefordert. Was machen denn die Leute, die sagen, okay, ich habe geglaubt, es geht sich noch aus, dass ich analog lebe, geht sich nicht aus, ich muss das lernen. Dann haben wir eigentlich, und da fehlt es uns nämlich, einerseits, ich brauche ein Gerät, ich brauche einen Vertrag und ich brauche am Anfang Unterstützung. Und wenn ich das nicht, die Unterstützung kann etwas kosten, kann in der Familie sein, wobei ich bin gar nicht so eine Freundin von Einstieg in der Familie, weil das in der Familie, da kommt ja ein psychologischer Aspekt dazu. Die Kinder haben gelernt, die Eltern, das waren immer die alles gemanagt haben. Das waren die alles gewusst haben. Plötzlich dreht sich das um. Das kann zu ganz schlimmen Dynamiken führen. Und auch, es ist auch so, dass die Kinder, und damit meine ich jetzt sozusagen die ältere Generation, die Kinder, jetzt auch plötzlich damit konfrontiert werden, ups, meine Eltern werden alt, sind alt, die brauchen Unterstützung. Da geht ein ganz neues Gedankenthema auf. Wo geht es hin? Wie kann ich unterstützen? Wie wird es noch werden? Mhm. Ja, das ist jetzt, da gehen ja ganz andere Dinge noch mit auf, ja. Teilweise ist es so, dass die älteren Menschen das auch gar nicht wollen, weil sie sagen, mein Gott, nein, meine Kinder, die sind ja eh so eingesetzt mit ihren Kindern in ihrem Alltag. Und ganz ehrlich, in der Lernsituation ist es ganz gut, wenn man nicht verwandt ist. Ja,
ich glaube, ich kenne jeder, der seinen Kindern versucht hat, Skifahren beizubringen.
Genau,
also ich glaube,
genau,
da ist es so. Ganz unähnlich. Ja. Ja. Nochmal ganz kurz zurück, bevor wir auf das Thema Familie vielleicht eingehen. Also eigentlich ist Digitalisierung eine Art also aus deiner Sicht, wenn ich dich richtig verstehe, ist Digitalisierung eine Grundkompetenz, wo ich mich zwar aktiv dagegen entscheiden kann, aber eigentlich sag, es ist im Prinzip so eine Grundkompetenz wie Lesen und Schreiben. Und wir sehen, es ist strukturell immer schwerer dran vorbeizukommen. Und wir sind jetzt eigentlich in der Situation, dass wenn ich mich nicht bilde in diesem Bereich oder Kompetenzen aufbaue, es immer schwieriger wird, an einem Alltag gesellschaftlich teilzuhaben. Gleichzeitig ist es so, dass es damit automatisch eine politische Diskussion wird, weil wir in einem System sind, wo wir demokratiepolitisch dann auch auf dementsprechende Angebote angewiesen sind, zu sagen, okay, wenn ich diese Teilhabe brauche, um politisch mündig tätig zu sein, dann muss ja immer auch die Frage stehen, was tue ich denn politisch, um eigentlich sozusagen diese Teilhabe zu ermöglichen? Wie siehst du die Situation aktuell? Was tun wir da politisch oder was tut Österreich im Speziellen politisch da dafür, um diese Teilhabe zu ermöglichen?
Genau. Das eine ist, mit der digitalen Kompetenzoffensive der Bundesregierung wird was getan. Ja? Also es sind ganz viele kostenlose Workshops in ganz Österreich gemacht worden und werden auch wieder gemacht. Ich habe jetzt gerade vorher nochmal nachgeschaut auf der Seite. Es sind viele jetzt schon aus dem letzten Call, also aus der letzten Förderschiene, abgeschlossen, aber es werden neue kommen. Also da bemüht man sich sehr und man bemüht sich auch hier wirklich, auch speziell wirklich Angebote für Senioren und Seniorinnen zu machen. Das muss man wirklich, ich glaube, das ist auch erstmalig, dass man das jetzt nicht so, also wirklich so gezielt macht und dass man sich um diese Gruppe kümmert. Was uns fehlt, ist nämlich die ersten zwei Dinge, die ich aufzählt habe. Was ist, wenn ich mir das Gerät oder die Geräte nicht leisten kann und den Vertrag? Wir haben in der älteren Gruppe mehr Frauen und auch viele Frauen, die wirtschaftlich nicht gut dastehen. Da geht sich ein Gerät oder ein Vertrag monatlich nicht aus. Wenn ich aber als Gesellschaft will oder wenn das eben Hashtag ID Austria, ja, also wenn ich viele Behördenwege so abwickeln möchte und es ist ja ein großes Ziel, dass möglichst alle Bürger und Bürgerinnen daran teilnehmen, dann muss ich auch schauen, dass die Geräte, den Vertrag, also ich sehe es so ähnlich wie Befreiung von Fernsehen, also Fernsehbeitrag, da gibt's ja auch die Befreiung, ja, dass in die Richtung vielleicht auch das für Zugang zum Internet gemacht wird, ja, dass man das immer an Einkommensgrenzen knüpft, bis hin zu, dass man sagt, ja, die Personen wollen einsteigen, dass man ihnen auch dann, jetzt gibt's da kostenlose Workshops, aber dass man auch sicherstellt, dass diese Personen dann vielleicht auch gesondert ein Jahr lang begleitet werden, weil mit einem Workshop ist ja nicht getan. Ja, das muss man ja ehrlicherweise auch sagen.
Ja.
Also das sind schon Dinge, die uns, glaube ich, fehlen und die dann schon vielleicht auch weiterhelfen, weil für ältere Frauen es auch wirklich manchmal aufgrund der Kosten auch nicht möglich ist, teilzunehmen digital.
Vielleicht so als Marlene, wenn du das auch so siehst, der letzte Schwerpunkt, den wir noch haben, weil es ja bei uns ganz stark um das Thema Eltern und Familie und so geht. Wir haben auch kurzes schon mal angerissen vorher. Die kennen wir anekdotisch also aus eigener Erfahrung kennen wir es und auch anekdotisch ganz viel das Thema Regeln. Du hast vorher schon angesprochen, ich muss mit Oma, Opa in ihrer Rolle, Großeltern, darüber sprechen, was tue ich denn eigentlich, wenn in dem Fall Enkel, zu Besuch kommen, wie gehe ich da mit dem Thema Medien um? Habt ihr da Erfahrungswerte? Wie wird das gehandhabt? Ist das was, was aus eurer Sicht funktioniert oder gibt es da Nachholbedarf?
Auch hier gibt es genau diese zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die sagt, ich bin die bildschirmfreie Oma Opa. Also bei uns ist die bildschirmfreie Zeit. Und die also sehr verantwortungsvoll auch damit umgehen, die auch wissen, dass wir die Fotos der Kinder nicht posten und nicht teilen. Und wenn man schon im Freundeskreis herzeigt, dann zeigt man die am eigenen Handy her, fragt die Eltern, ob das okay ist, beziehungsweise ich glaube, es braucht grundsätzlich so eine Richtlinie in einer Familie, wie mit Fotos in einer Familie zum Beispiel WhatsApp-Gruppe umgegangen wird. Ja. Aber wir haben natürlich auch die Personen, die so happy sind, dass sie das jetzt alles können. Und natürlich auch das Wissen wiederum fehlt, das Recht auf das eigene Bild, ja, dass das natürlich selbstverständlich auch für Kinder gilt und dass man das natürlich ausmachen muss mit den Eltern. Und ich glaube, da ist es wie bei vielen anderen Themen. Einerseits müssen die älteren Personen wissen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und gleichzeitig braucht es in der Familie die Regeln. Ich sehe auch da wieder die Analogie zu, dürfen die Enkelkinder bei den Großeltern was anderes naschen als zu Hause? Ja, also das ist ja analoges, ähnliche Geschichte. Lebt man zu Hause in, es gibt bei uns keine Schokolade, darf es bei der Oma eine geben. Ja, jetzt als Psychologin kann ich sagen, Kinder wissen sehr genau, was wo funktioniert und wo nicht und können das auch sehr gut auch als Regeln verarbeiten. Letztendlich ist es aber trotzdem eine, es ist wirklich ein Thema, das man ausmachen muss in der Familie. Und wahrscheinlich braucht es bei vielen Älteren auch wirklich diese, gibt jetzt ja sehr gute Broschüre von Sefa Internet 0 bis 3 bildschirmfrei. Und es gibt auch da weitere Broschüren auch für die Großeltern, so nach dem, ich glaube, es heißt, Oma, darf ich dein Handy haben? Also so nach dem Motto, bei der Oma kriege ich das Handy und so weiter. Aber ich glaube, das muss man innerfamiliär wirklich mit Regeln klären. Was wünschen wir uns? Wie halten wir uns dran? Und für die ältere Generation braucht es da wirklich auch die Aufklärung, was bedeuten unsere Smartphones am Familientisch? Ja, ich glaube, da ist schon noch Aufholbedarf. Gleichzeitig glaube ich schon, dass viele Großeltern auch sehr stolz sind, wenn sie sagen können, na, also wenn die Enkelkinder bei mir sind, da gibt's kein Handy, kein Smartphone und schon gar kein Fernsehen, weil da gehen wir lieber in den Garten. Und ich habe auch gehört von Jugendlichen, also solange sie halt noch zu Oma und Opa gern fahren, das hört sie ja dann mit der Pubertät dann relativ rasch auf, wo sie sagen, na, meine Oma, das ist die Outdoor-Oma, weil wenn wir bei der sind, da gibt's keine digitalen Medien und das ist cool. Ja, also das wäre ja auch ein sehr schönes Ziel. Wobei gleichzeitig möchte ich schon noch hinten nachschieben, es ist schon gut, wenn die Kinder wissen, aber umgehen kann die Oma schon mit dem Smartphone. Damit wir diese neuen Altersbilder kriegen.
Die Oma entscheidet sich nicht aus Unwissenheit gegen das Handy, sondern weil sie sehr genau weiß, was da passiert, wenn es falsch geht.
Genau, ja, und sie kann sehr wohl in der Familiengruppe posten und eine Sprachnachricht schicken etc. Ja, ja, also schon wichtig. Aber
ist ja dann auch wieder Vorbildwirkung.
Aber interessant, ich nehme ganz stark mit dieses Thema, eigentlich müssen wir uns viel stärker anstatt auf gewisse Altersgruppen und so weiter, eigentlich auf digitale Fitness, digitale Autonomie, Teilhabe und Kompetenz konzentrieren und sagen, okay, was kann ich tun, um einen möglich selbstbestimmten Umgang mit diesen Technologien zu finden, dass sie mich nicht auffressen, sondern dass ich tatsächlich autonom damit einen Umgang und Ausfinden finde.
Und ich glaube, wir müssen auch weg von diesen Vorurteilen, mit denen man auf diese Gruppe schaut, würde ich sagen, oder auf diese Generation schaut. Also da muss ich mich selber an der Nase nehmen. Also das merke ich immer wieder. Aber deswegen führen wir dann auch solche Gespräche.
Absolut, absolut. Es war ein super spannendes Gespräch. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Edith, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und uns teilhaben lassen konntest an deiner Expertise und was du weißt über das Thema und es mit uns geteilt hast. Ich freue mich, wenn wir in Zukunft nochmal sprechen können, vielleicht in einem Jahr, in zwei, was sich zwischenzeitlich getan hat. Und Marlene, wir beide sehen uns in einer Woche wieder.
Genau.
Wenn wir uns wieder um ein weiteres Thema kümmern, wo es heißt Kopf hoch.
Technologien im Griff und nicht im Weg, ja.
So ist es. Bis dahin.
Ciao. Danke.
Danke auch. Ciao.
Ciao.